Ich dachte ja tatsächlich, dass drei Tribünengespräche, eine Spieltagssendung zu den Frauen und eine Länderspielsendung innerhalb von 7 Tagen reichen würden. Aber nee, da muss ja Italien schon wieder eine WM verpassen bei den Männern. Und deswegen sind wir jetzt nochmal hier am späten Mittwochabend. Mario Rieker, Christian Bernhard und ich, wir reden drüber. Gleich geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Il y a du monde, il y a très égal.
Ah oui,
l'équipe de France est championne d'Europe.
Oh, le goal! What a schitterend doelpunt!
Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham scores the goal.
Fernando Torres intenta irse por velocidad.
Das Länderspiel in der Analyse.
Transparenzhinweis, ich habe vergessen, wie lang dieses Intro ist. Sorry, liebe Hörerinnen und Hörer und sorry an meine beiden Gäste. Jede Minute zählt. Es ist schon sehr spät und wir alle haben sehr, sehr viel hinter uns. Mario Rieker ist hier von DAZN. Mario, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Schönen guten Abend.
Und Christian Bernhard natürlich auch. Schön, dass du hier bist, Christian.
Ja, hallihallo, danke für die Einladung auch von mir.
Es ist kaum zu glauben. Das letzte K.O.-Rundenspiel Italiens war das WM-Finale 2006. Danach zweimal jeweils in der Gruppenphase ausgeschieden, 2010, 2014 und dann, wir haben es ja auch unter anderem hier im Rasenfunk begleitet, 2018 die WM verpasst, 2022 die WM verpasst und jetzt Mario auch die WM 2026 verpasst mit einem Spiel in Bosnien-Herzegowina. Ja, was war da los in den jetzigen Playoffs?
Angst.
Ja.
Also ich finde wirklich, man Angst von Trainer über Torwart bis hin zum Stürmer. Ich finde schon, dass man das extrem gemerkt hat, wie viel Druck auf diesen Spielern lastete und auf den Trainer selbst. Ich finde, er hat selber für sich und für die Mannschaft nicht gut gemanagt, ehrlicherweise, so mit den Aussagen davor. Er sah auch gar nicht gut aus. Also als er da gestern aus der Halbzeit wieder rausgekommen ist, er hatte gar keine Farbe mehr im Gesicht. Gennaro Gattuso und ja, wie viel Druck auf den Spielern lastet und vor allem auch diese Klassiker, die Checo hat es auch gesagt, es gibt da halt welche, die haben was zu gewinnen und es gibt welche, die haben was zu verlieren. Und Italien hatte was zu verlieren und hat das mit aller Dramatik, die dazugehört, dann geschafft, in Anführungszeichen.
Dabei haben wir ja, Christian, über solche Aspekte das letzte Mal auch noch hier gesprochen. Da war doch noch der gute Gag, da möchte man Mäuschen bei Gennaro Gattuso in der Kabine spielen, weil du uns noch erzählt hast, dass das ja wirklich auch geschafft hat, durchaus jetzt mal jenseits von irgendwelchen taktischen Dingen und so weiter, eben so ein bisschen die Haltung anzupassen der Spieler und des ganzen Teams. Würdest du auch sagen, das war gestern vor allem eine psychologische Sache? Ich meine, im Elfmeterschießen ist ja klar, aber auch schon vorher.
Ich habe das schon vor dem ersten Playoff-Spiel gegen Nordirland gesagt, dass sich für mich das alles im Kopf entscheidet. Weil wie es Mario gesagt hat, ja, das sind Profis und ja, das sind auch viele Spieler dabei, die große Spiele schon hatten. Nehmen wir die Inter-Spieler, die waren in 2 Champions-League-Finals. Nehmen wir Donnarumma, Tonali, so. Nur der Punkt ist, im Champions-League-Finale als Inter konntest du halt zweimal was gewinnen. Die Barellas, die Bastonis, die Marcos. Klar, es hat dann nicht geklappt, aber du hättest da jetzt sozusagen, du gingest in das Finale rein und hast vielleicht den Gedanken gehabt, okay, am Ende dieses Abends bin ich Champions-League-Sieger, kann ich meine Karriere krönen. Und hier in diesen 2 Spielen hätte keiner den Italienern, wenn die gestern weitergekommen wäre, hätten keiner den Italienern ein Denkmal gebaut, sondern hätte jeder gesagt, ja klar, musstet ihr zu WM, habt ihr euch wieder mal schön, habt ihr ein bisschen länger gemacht, als es überhaupt sein müsste, so, aber jetzt ab zur WM. Und die konnten nur verlieren. Und das, da bin ich voll bei Mare, das hat man ihnen von Tag 1 angesehen, diese Last auf ihren Schultern, die anscheinend auch für diese Spielergeneration zu schwer wiegt. Denn finde ich, ist auch Teil der Wahrheit. Einige dieser Spieler können nichts dafür, dass Italien jetzt zum dritten Mal nicht bei der WM ist, aber sie haben diese Last getragen, dass Italien eben zum dritten Mal nicht bei der WM sein könnte. Genauso Gattuso. Gattuso hatte gar keine Aktien bei den ersten zwei Ausscheiden, aber jetzt war er derjenige, wo jeder von Anfang an sagte, er drittes Ausscheiden, drittes Ausscheiden, drittes Ausscheiden. Und ja, daran sind die zerbrochen und bei den Spielern, da kommen wir sicher noch drauf, anscheinend sind da die Schultern nicht breit genug, um das über die Bühne zu bringen. Ja.
Und vielleicht kurz zu dem Punkt, ist auch das, was ich gerade meinte, als ich angesprochen habe, dass ich finde, er hat es nicht gut gemanagt. Ich finde, er hat es mir, das war eh aufgeladen genug und sie haben es immer noch mehr aufgeladen, also noch mehr mit was dran hängt und haben es wirklich in jedem zweiten Satz nochmal betont. Und ich glaube, da hätte ich mir ein bisschen mehr, zumindest nach außen hin getragenes Selbstverständnis und Überzeugung gewünscht, dass da dann mal vielleicht nicht doppelt und dreifach der Gegner stark geredet wird, dass man nochmal drüber spricht, wie schlecht es einem geht und wie wenig man schlafen kann. Also bei Gattuso schwierig.
War so ein bisschen schon.
Ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen gegensteuern zur Situation von vor 3 Jahren oder 4 Jahren, oder war es Nordmazedonien? Weil da haben die den Riesenfehler gemacht, dass die schon beim Portugal-Spiel waren, nämlich beim Finale. Da hat eigentlich fast, also eine Runde später sozusagen, das vergessen ja manchmal ein paar, die Italiener hätten ja damals auch, wenn sie Nordmazedonien geschlagen hätten, hätten sie auswärts in Portugal gewinnen müssen, um zur WM zu kommen. Ich glaube, das wäre damals so wie die formtechnisch war, da wäre nicht gelungen. Aber da hat jeder so nach vorne schon geblickt und Nordmazedonien easy. Und ich glaube, Gattuso hat deswegen genau bewusst, also das fand ich, hat mir gefallen, dass vor dem Nordirland-Spiel, da wurde kein Wort über Wales oder Bosnien verloren, sondern war ganz klar, Jungs, wir haben hier erstmal eine Aufgabe zu erledigen, nämlich Nordirland. Und vielleicht war dieses Understatement auch ein bisschen dieser negativen Erfahrung 4 Jahre zuvor geschuldet, zu sagen, jetzt machen wir halt erstmal Schritt für Schritt und bieten uns wirklich, geben uns gar kein Alibi, das vielleicht ein Erklärungsversuch.
Und hätte dieses Spiel gegen Nordirland, also es waren 2-0, aber das 1-0, ich würde sagen das erlösende 1-0, das ist in der 56. Minute schon gefallen, Mario, hätte das vielleicht auch so ein Selbstbewusstseinsbooster sein können? Also wie hat denn Italien in diesem Spiel gespielt? Ich meine, wir alle wissen jetzt so grob den Verlauf vom letzten Spiel, werden wir auch gleich nochmal kurz drüber reden, aber wie war es denn gegen Nordirland eigentlich?
Gegen Nordirland haben sich bis auf die 2 Tore und 2 weitere Chancen, die ich auch nicht mal mehr richtig vor Augen habe, auch sehr schwer getan, einen tiefen Block auseinanderzuspielen. Ja, Christian, du hast an dem Abend auch gesagt, auch die deutsche Nationalmannschaft hat schon Probleme mit Nordirland gehabt. Das ist jetzt sicherlich auch kein Hühnerstall da hinten vorm eigenen 16er, sondern schon ein gut geparkter Bus. Aber es war nicht so, dass da eine Euphoriewelle über 90 Minuten durch Bergamo geschwappt ist. Auch da war es zwischenzeitlich immer sehr, sehr still im Stadion schon fast. Also was dann auch schon für ein Heimspiel ein bisschen komisch anmutete. Also da hat man auch die Anspannung auf den Rängen gemerkt, finde ich. Und deswegen war das nichts, glaube ich, was so ein, boah krass, wir können es noch, sondern das war eher ein geschafft und jetzt dann das Gleiche bitte nochmal irgendwie. Eher so.
Aber es ist ja erstaunlich, Christian, weil ich hätte gesagt, früher war das eigentlich eine Qualität von italienischen Teams, wenn man mal so versucht, eben grob über den Stil zu sprechen, dass Italien wirklich schon sehr gut darin war, das Ergebnis zu bekommen, das man gebraucht hat, um weiterzukommen. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem jetzt. Und ich verstehe natürlich, wie man in der Situation gerade gelandet ist. Und das ist auch so ein bisschen so eine Sackgasse mit Ansage, weil es eben besonders schwer ist, gegen sowas anzukämpfen, wenn du eben auch gleichzeitig einen personellen Umbruch auch managen musst. Da müssen wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber wenn ich an italienische Nationalteams denke, dann ist es eigentlich genauso immer noch so mein gegenteiliger Eindruck. Also quasi wie so eine Wasserscheide vor dem ersten Ausscheiden 2018 hätte ich gesagt, eigentlich ist es genau eine Qualität, dass man das Ergebnis bekommt, das man braucht.
Ja, ich würde dann halt nochmal auf die Drucksituation verweisen, weil in solchen Spielen, also wenn wir uns die anderen Playoff-Spiele anschauen, da waren ja auch noch ein paar andere dabei, die durchaus auch ein bisschen Qualität dabei hatten. bis auf die Dänen in der ersten Runde. Und die denen hat es jetzt auch relativ wenig gebracht, dieses 4-0 im Halbfinale. Haben die, das waren, ich glaube nicht, dass die Türkei im Kosovo da durchspaziert ist oder so. Also mich hat, ich muss sagen, das Nordirland-Spiel hat mich null überrascht. Das stimmt, die waren wackelig in der ersten Hälfte und hatten da schon Fragezeichen im Kopf. Für das fand ich, haben sie es dann eh relativ souverän gemacht, denn zur Wahrheit gehörte dazu, sie haben offensiv nicht viel kreiert, aber ich glaube, Donnarumma hat nicht einmal hinten eingegriffen. Also das war jetzt, habe ich mir gedacht, okay, das Spiel gewinnen sie halt 2-0. Und ich hätte vielleicht auch gedacht, dass sie, da bin ich schon bei Mario, dass es ihnen vielleicht ein bisschen mehr Selbstsicherheit gibt. Aber das hat man in Bosnien ja schnell gesehen. Nicht mal die Führung hat denen Selbstsicherheit gegeben. Also dieses riesen, ja, nochmal, ich will jetzt hier nicht als Hobbypsychologe rüberkommen, aber ich glaube, ich habe mich schon viel damit befasst, auch wenn ich so an meine Sportlerkarriere zurückdenke. Es spielt sich halt schon wirklich viel zwischen den Ohren ab. Und wenn du dann halt von außen all diese Negativität und diesen Druck mitkriegst, dann, ja, ich glaube auch, dass solche Profis, die wie gesagt schon viele Spiele, große Spiele hatten, aber halt meistens was gewinnen konnten und hier eigentlich nur was zu verlieren hatten, dass das der Hauptgrund war. Und da müssen wir jetzt vielleicht dann schon einen Schwenk zu den Spielern machen. Weil ich finde, ich muss jetzt sagen, wenn ich mir das jetzt so alles auch in Vorbereitung auf die Sendung alles nochmal genau durch den Kopf habe durchgehen lassen, ich muss sagen, ich bin jetzt in dem Fall schon in erster Linie von den Spielern enttäuscht, muss ich sagen. Weil ich finde, man kann von diesen Spielern, ich zähle jetzt nur ein paar auf, Donnarumma, Bastoni, Barella, Tonali, da läuft genug Qualität rum. Man muss von denen erwarten können, dass die Nordirland und Bosnien in zwei Spielen besiegen, um zur WM zu kommen. Und wenn sie es nicht machen und dann gerade auch noch die Erfahrenen oder die, an denen du dich aufrichten müsstest, wenn dann Bastoni kurz vor der Halbzeit mit Rot runtergeht in so einem Spiel, dann sagt mir das leider, dass die anscheinend, und ich war immer einer derjenigen, muss ich sagen, der gerade den Interblock sehr verteidigt hat, weil ich finde, dass es wirklich nicht selbstverständlich ist, dass man als Inter zweimal ins Champions League Finale kommt. Aber da muss man wohl sagen, dass die Bastonis, die Barellas und die Di Marcos nicht diese Leadership haben, um so eine Mannschaft dann auch mal zu tragen. Und nichts anderes mussten die Spieler, weil Tonali, Donnarumma, das sind die, an denen du dich aufrichten musst und wo ich auch weiterhin überzeugt bin, dass die genug Qualität hätten. Aber da muss ich jetzt sagen, das muss man erwarten können, dass die Spieler mit der Qualität Nordirland und Bosnien schlagen. Und wenn sie es jetzt wieder nicht getan haben, dann, ja, also wie gesagt, mein Hauptkritikpunkt jetzt bei dem Ausscheiden, da bleibe ich jetzt wirklich an den Spielern hängen. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, also volle Zustimmung. Also zusätzlich zu den Lähmungen, die von zwischen den Ohren bis hin in die Waden gewandert sind, hatte ich schon auch beim einen oder anderen, gerade bei den Interspielern, bei Barella schon seit Wochen, bei Di Marco jetzt auch in den letzten zwei Spielen, wirkte wahnsinnig überspielt, wahnsinnig energielos. War wirklich schlimm, muss ich sagen. Und auch Donnarumma, ich habe gerade vorhin noch so einen vierminütigen Highlight-Zusammenschnitt in den sozialen Medien gefunden von seinen ganzen Abstößen und langen Bällen, die er gespielt hat in dem Spiel gegen Bosnien.
Also du hast Anführungszeichen bei Highlight gemacht, muss man noch kurz für die Zuhörer sagen.
Wenn man sich das anguckt, glaube ich, sitzt ein Trainer in Paris und sagt, jetzt weiß ich, warum ich dich abgegeben habe. Also da waren Dinger dabei.
Ja.
Also da nehme ich ihn nicht aus, da so entsteht und dann auch die Spiel, also die Zielspieler waren entweder nicht da, wo sie hätten sein sollen. Und so entsteht dann auch die rote Karte. Sie sind alle, fast jeder Abstoß war immer Donnarumma auf Bastoni, Bastoni auf Donnarumma und einer klatscht ihn. Also wenn das dein erster Exit ist, bei eigener Ballbesitz Abstoß gegen, no offense, aber gegen Bosnien und Herzegowina, dann spricht das entweder auch dafür, dass der Trainer denen das dann nicht mehr zugetraut hat, weil er gesehen hat, wie nervös die sind, oder die halt auch mental und auch von der ganzen Kraft, die sie jetzt in den letzten Wochen gelassen haben, gar nicht mehr in der Lage dazu waren, irgendwie da was spielerisch zu lösen. Weil wenn wir uns überlegen, wie Bastoni bei Inter antribbelt und vorschiebt, wenn er auf halb links spielt, vor Di Marco, was er auch nicht gemacht hat, dann hat er zentral gespielt. Klar, Calafiori ist auf dieser halblinken in der Dreierkette auch wahrscheinlich besser. frage ich mich auch, wenn die das bei Inter so perfektioniert haben. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren drüber gesprochen, die beste Achse auf der Seite, Di Marco, bester Schienenspieler Europas vielleicht. Also bitte. Das war schon ganz, ganz weit weg von normalem Leistungsniveau. Da bin ich dann auch voll bei dir.
Ja, und also diese Bastoni-Nummer im Zentrum, klar, das kann man wahrscheinlich, kann man im Trainer ankreiden, denn da muss man dazu sagen, Bastoni im Zentrum hat noch nie so gut funktioniert. Das ist nicht zum ersten Mal jetzt bei den zwei Spielen. Fairerweise, finde ich, muss man halt sagen, wen hätte er da reinstellen sollen? Also Buongiorno, was der für eine Saison spielt, den brauche ich da nicht hinten im Zentrum reinstellen. Den Acerbi hat er nicht gehabt. Aus Gründen, der hätte, glaube ich, gestern, klingt jetzt vielleicht blöd, der hätte gestern gut getan, weil der weiß zumindest, wie man eine Dreierkette führt und organisiert aus dem Zentrum raus. Aber klar, der spielt in der Saison keine Rolle, also war der nicht mit dabei. Und dann, glaube ich, hat Bastoni halt, und das habe ich ihm ja noch vor den Spielen so positiv mitgenommen, der wollte unbedingt. Der war ja angeschlagen, verletzt, hat erst am Tag des Spiels gegen Nordirland grünes Licht gegeben. Also ich glaube, der wollte zeigen, ich übernehme halt hier auch Verantwortung, aber dann muss ich von dem Bastoni auch verlangen, dass ich nicht in der 43. Minute in so einem Spiel, weil das war vielleicht wirklich die einzige Situation, die nicht hätte passieren sollen, nämlich, dass du dann so lang in so einem Hexenkastel in Unterzahl bist und die dann sozusagen dir nochmal tiefer in deinen eigenen 16er reinholst. Sorry, tut mir leid, da muss ich von einem wie Bastoni erwarten, dass er das anders löst und dass Di Marco überspielt ist, ja, aber ich glaube, andere jetzt in den Playoffs waren auch teilweise überspielt. Ich glaube nicht, dass nur die Italiener Spieler hatten, die überspielt waren. Ich glaube, da waren bei ein paar anderen Nationen auch genügend dabei, die jetzt schon sehr lange im, also, ja.
Aber der beste Mann, zum Beispiel der beste Mann für mich war ein Unbeschwerter, war Palestra.
Ja, ja, klar. Absolut.
Der dann reinkam. Für einen auch komplett überspielten Politano auf rechts im Übrigen. Also ich weiß nicht, wo, der hat gar nicht stattgefunden.
Darf ich mal kurz zu dieser roten Karte kommen, weil es ist ja klar, also dass das nicht die beste Entscheidung von Bastoni war, völlig richtig. Und das ist dann auch korrekt, ihn zu kritisieren dafür. Aber was ich mich gefragt habe, wird das eigentlich diskutiert in Italien, in Medien, wenn auch, ich weiß nicht, welcher der anderen Innenverteidiger da mit zurückgelaufen ist, aber wenn der einen Sprint anzieht, dann ist das eine gelbe Karte. Dann ist es auf jeden Fall keine Vermeidung einer klaren Torchance. Und das hat mich gewundert, dass es in der Szene auf jeden Fall und später dann auch, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch psychologisch, eben immer wieder Sprints gab, die gar nicht richtig angezogen wurden. Und das war nämlich so eine Szene, es war natürlich ein Fehler von Bastoni. Aber wenn da der in der Mitte mitdenkt und einfach voll in den Sprint geht, dann ist es wahrscheinlich eher gelb. Und ich, weil ich nämlich auch glaube, kein Schiedsrichter gibt da gerne die rote Karte, wenn das irgendwie zweifelhaft ist.
Ja, das war Mancini, aber das ist diese ganze Situation, die sind ja aufgerückt, das ist ein Abstoß, sie haben sich dazu entschieden, den lang zu schlagen und gefühlt ist keiner bereit für den Ball. Es ist weder der, der dann das Kopfballduell verliert, ich glaube, der sich fallen lassende Moise Kean ist es, noch die Reihe dahinter und dann ist es ja ein Ball und alle sind aufgerückt bis Höhe Mittelkreis und keiner schaltet, was passiert. Also keiner nimmt so die Gefahr wahr. Ja, also Mancini war der Erste dann beim Schiedsrichter, aber das ist auch keine Neuigkeit.
Ja gut, das hat er jetzt auch wirklich nicht exklusiv. Also ich kenne deutsche Nationalspieler, die sogar in einem Testspiel gegen Ghana ständig beim Schiedsrichter stehen und sich beschweren. Aber das ist jetzt wirklich ein anderes Thema. Aber dann lass doch mal versuchen, so ein bisschen aufzudröseln, wie das jetzt quasi in den größeren Kontext einzuordnen ist, weil wir haben den psychologischen Druck, wir haben auf jeden Fall enttäuschende und enttäuschte Spieler. Die große Diskussion, die jetzt aber geführt wird, ist aber ja logischerweise, fehlt da generell etwas im italienischen Fußball? Also Zufall kann es ja eigentlich kaum noch sein, jetzt wenn man es zum dritten Mal verpasst, auch wenn wir schon, finde ich, schon gut rausgearbeitet haben, es baut aufeinander auf, plus, das war ein sehr guter Hinweis, niemand sonst ist durch die Playoffs durchgerautscht. Übrigens auch nicht Deutschland damals gegen die Ukraine. Das war auch mit dem 1-1 und am Pfostenschuss in Kiew und so weiter gar nicht so einfach mit der Qualifikation zur WM 2002. Also das ist eben eine besondere Situation. Aber Christian, was würdest du denn sagen, denjenigen Stimmen, die sagen, dieses Ausscheiden steht stellvertretend dafür, dass im italienischen Fußball gewisse Spieler, vielleicht ein Taktikverständnis, es gibt ja verschiedene Ansatzpunkte für Kritik, da eben etwas Grundsätzliches fehlt.
Ja, sehr gerne. Ich würde nur noch gerne einen kleinen Punkt, bevor wir das große Bild zeichnen, denn wir hocken ja auch hier, weil es jetzt zum dritten Mal in Folge passiert und nicht jetzt einmal. Zu der Spielergeneration noch, würde ich schon gerne noch sagen wollen, also wir hatten es, individuell ist da, bleibe ich weiter dabei, da ist viel individuelle Qualität und ich finde auch, dass die als Mannschaft und unter Gattuso zusammengerückt sind, aber was mir bei denen fehlt, ist Leadership, ist eben das, was ich vorhin probiert habe anzusprechen. Auch ein Tonali, der ist kein Boss auf dem Feld, muss der auch nicht sein. Ich will jetzt nicht so eine blöde Mentalitätsdebatte hier anstrengen. Aber wenn man sich anschaut, wo die Italiener herkommen, und das ist ja noch gar nicht so lange her, dass sie Europameister waren, da waren dann halt noch Chiellinis dabei, da waren noch Bonuccis dabei. Und da rede ich jetzt nicht über die Fußballer Chiellini und Bonucci, sondern da rede ich über die Führungsfiguren. Und wenn ich mir die heutige anschaue, da sticht keiner raus. Der es am ehesten ein bisschen macht, ist Donnarumma, probiert, aber der ist halt im Tor, das wissen wir, das ist relativ schwierig. Und auf dem Feld ist da keiner, der irgendwie, an dem man sich vielleicht auch mal aufrichten kann. Und das, aber das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang eben jetzt, ja, zu diesem eben, allgemeinen Part.
Das ist eigentlich schon mal,
ja,
das Thema.
Ja, weil das ist definitiv ein Thema, weil du hast es ja angesprochen, Max, weil wir jetzt immer wieder in die Vergangenheit blicken, was bei Italienern da war. Da gab es immer diese große Figuren und manchmal gab es sogar sehr viele große Figuren auf einem Haufen. Und jetzt hast du das Gefühl, manchmal finde ich, wenn wir es jetzt überspitzt sagen würden, das ist eine Mannschaft, viele nette, liebe Schwiegersöhnchen vom Typ her, aber nicht die, mit denen du dann eben in Bosnien auswärts in so ein unangenehmes Spiel gehen musst in dem Fall. Und deswegen, wie gesagt, das ist für mich schon ein Riesenpunkt, den wollte ich noch sagen. Nochmal, ich rede hier nicht über die fußballerische Qualität dieser Spieler. Ich rede darüber, dass man in solchen Momenten dann vielleicht auch mal, ja, noch mehr Leadership haben muss. Und die geht dieser Mannschaft gerade seit dem EM, wo ja dieser Cut kam, wo eben dann die Chiellinis, Bonuccis nicht mehr dabei waren, extrem ab. Gar keine Frage.
Aber was könnten da für Gründe sein, Mario? Also so Persönlichkeiten, die werden in seltensten Fällen so geboren, sondern das formt sich so. Müssen wir da jetzt schon auch in den Vereinsfußball reinschauen? Denn da würden die sich ja eigentlich herausbilden.
Ja, ich bin da ganz zwiegespalten, weil ich dann auch immer, klar, das ist jetzt auch kein Ausrutscher, weil das das dritte Mal passiert, aber ich bin auch immer ganz vorsichtig, wenn es darum geht, und ich glaube, ehrlicherweise haben wir das ja in den letzten Jahren hier in Deutschland auch immer wieder gehabt. In einer Saison sind zwei Deutsche im Champions League Halbfinale, auf einmal lachen wir über alle, dann reden wir zwei Jahre drüber, dass wir mit unserem Konzept ohne und mit 50 plus 1 uns die Premier League abhängt, dann fliegen auf einmal in K.O.-Spielen im Fußball, wer hätte das gedacht, dass da manchmal vielleicht auch die Tagesform davon abhängig ist, fliegen dann auch irgendwelche Clubs mit ganz, ganz viel Kapital aus dem Wettbewerb. Deswegen finde ich, das ist immer so eine wellenförmige Diskussion im Sportjournalismus und dann ist immer auf einmal schnell die Jugendarbeit schlecht und dann ist das alles schlecht. Aber ja, bei Italien ist es jetzt halt kein Ausrutscher. Nichtsdestotrotz, wenn man auch, finde ich, trotzdem auch in Italien gesehen hat, dass es Vereine gibt mit guter Jugendarbeit, die auch in den Europapokaljahren zuletzt viel aufgezeigt haben, auch mit italienischen Trainern, auch mit alten italienischen Trainern. Gasperini, keine Ahnung, Spalletti bei Napoli, die auch eine progressive Idee haben, Fußball zu spielen. Aber bei der Frage nach diesem Leadership, das finde ich Christian zu Recht angesprochen hat, fehlt mir tatsächlich so ein bisschen der Hebel. Also es ist natürlich, geht dann auch noch viel mehr über, soll über Kollektiv gehen auch. Ich glaube, es ist so eine gewisse Art von Umbruch verpasst worden. Also die dieses Leadership-Ding hatten, haben vielleicht auch selber versäumt, als Spieler noch welche neben sich zu dulden und die ranzuführen. Und dann gab es auf einmal so einen großen Break. Und jetzt stehen sie halt außen alle in der Seitenlinie im feinen Zwirn und gucken drauf und denken so, ha, guck mal, wir haben halt bis zuletzt da noch unseren Platz bewahrt und jetzt ist niemand da, der in unsere Fußstapfen tritt. Aber ich weiß nicht, wie es du siehst, Christian.
Ich tu, also ich glaube, man muss ja auch dazu sagen, viele Namen, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe die letzten Tage, ich kann es nicht mehr hören, wenn man es auch von den gegnerischen Trainern immer auf der Pressekonferenz sowohl vor dem Nordirland-Spiel als auch beim Bosnien-Spiel kam, Italien hat keine Tottis und Del Pieros mehr. Da dachte ich, ach ja, danke für den Hinweis, das ist schon ein paar Jährchen her, das stimmt. Mhm. Aber warum ich das nochmal nenne, ist, das waren halt auch sehr besondere Figuren. Also vielleicht ist es halt auch nicht immer normal, Tottis und Del Pieros zu haben. Mhm. Oder halt eben auch mal ein Chiellini oder so. Ja, Italien war da sehr verwöhnt. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, ich weiß, jetzt kann man sehr viele aufzählen. Jetzt können wir die Maldinis aufzählen. Aber das sind halt schon ganz, 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 ganz besondere Figuren. Und ich weiß nicht, ob man die einfach so backen kann. Weil, ich werfe jetzt einfach mal einen kurzen Blick anderswo in Europa, die Engländer, weiß ich nicht, also wenn ich mich recht erinnere, haben die in den letzten Jahren noch keinen Titel gewonnen. Ich glaube, die hätten auch ganz gerne so eine Figur, der sowas ausstrahlt, obwohl die oft sehr nah dran waren, aber sie haben es halt nicht gemacht. Also deswegen, das glaube ich, kann man nicht auf Knopfdruck daherreden. Ich würde ganz gerne, weil, und da bin ich ganz froh, dass wir heute drüber sprechen, ich habe jetzt ganz oft gehört, plakativ, ja, die italienische Jugendarbeit, nee, da kommt nichts mehr, das war's, so. Und da denke ich mir, nee, das ist mir viel zu einfach und das ist viel zu populistisch, weil ich habe es mir jetzt extra mal rausgesucht, weil es ist ja manchmal ganz nett, wenn man auch ein paar Fakten hat.
Ach komm, die, Christian.
Ja, muss ich bin froh. Ja,
ich habe nur den Fakt, dass bei Como noch kein Italiener gespielt hat, ja, dieses Jahr.
Ja, so. Das stimmt ja auch.
Ja. Doch eine Halbzeit.
Also ich habe jetzt die italienische U19 der Männer hat 2023 ist Europameister geworden, hat im Finale gegen Portugal gewonnen. Ich glaube, Portugal hat jetzt nicht die schlechteste Jugendarbeit, glaube ich, sind wir uns alle einig, oder? Wenn wir uns darauf. Die italienische U20 war im Jahr 2022 im WM-Finale. Die U19 war 18 und 19 im WM-Finale und sogar die U21, da erinnern sich vielleicht noch ein paar deutsche Fußballfans auch, bei der M225 gegen Deutschland im Viertelfinale 2-3 in der Verlängerung durch ein Gegentor in der 117. raus. Da waren die Italiener nicht unbedingt schlechter als die deutsche U21. Also was ich sagen will, und der wichtigste Punkt, um auch den deutschen Bogen zu schließen, Borussia Dortmund hat im Moment drei relativ talentierte Italiener in ihren Reihen, die gerade der eine mehr, der andere weniger schon nach oben drängt. Und Borussia Dortmund, würde ich sagen, steht in Europa für einen Club, der ein sehr gutes Auge auf die Jugendarbeit auch richtet. Wenn da jetzt plötzlich drei junge Italiener rumlaufen, dann habe ich so das Gefühl, dass die nicht alle ganz schlecht sind, die,
hallo,
was da in Italien
so rauskommt. Ich dachte, Reggiani wäre im Stadion Rote Erde geboren, so wie er gefeiert wurde.
Ja, ist er.
Aber Christian, es ist nicht tatsächlich einer und ich sehe es.
Danach bringe ich es nur zu Ende, ja.
Also, genau, ich kann nur ganz kurz, es ist nicht auch ein großer Kritikpunkt, den ich immer wieder höre, auch so irgendwie von Leuten da bei uns, die den Podcast hören, die ganz tatsächlich auch Italiener, die oft dieses Argument bringen, schlechte Jugendarbeit etc. pp., dass die dann auch sagen, und wir wissen alle, der Sprung von Jugend zu Erwachsenenfußball ist ein sehr großer. Ein Kritikpunkt ist doch schon auch, dass viele von diesen guten jungen Spielern dann zu selten die Chance haben, Erwachsenenfußball in der Serie A zu spielen.
Und darauf wäre ich jetzt eben genau gekommen. Okay, das war eben meine Einleitung, dass ich nur sagen wollte, ich würde sagen, da gibt's. Schaut euch Marco Palestra an, den haben jetzt vielleicht ein paar jetzt auch gestern oder vorgestern gesehen. Ich prognostiziere mal, dass der in einem Jahr bei einem Verein in Europa spielt, wo sehr viele auf den draufschauen werden. Pio Esposito, glaube ich, haben jetzt auch ein paar mitbekommen. So. Ich will nur das ausräumen, dass Italien nichts nachkommt. Das finde ich stimmt meiner Meinung nach nicht. Und jetzt kommt genau der Punkt. Danke, Mare. Darauf wollte ich ja hinaus. Meiner bescheidenen Meinung nach, das Riesenproblem der Italiener ist, die aus der Jugend in den Erwachsenenbereich zu bringen. Da muss man vielleicht, darf ich ganz kurz ausholen, wirklich nur, um das ein bisschen einzuordnen. In Italien, die Primavera-Mannschaften, die gibt's schon ewig. Das sind sozusagen die höchsten Jugendmannschaften. Sozusagen der letzte Schritt, bevor halt eben Spieler aus dem wirklichen Jugendbereich dann ja in den Profibereich reinkommt. Dieses Konzept, muss man sagen, hat jetzt in den letzten Jahren, hat sich gezeigt, der funktioniert leider nicht. Denn das sind die Spieler, die Riesentalente sind. Klar, die kommen eh schon irgendwie dann in den Profiklub rein, aber die vielen Normalos, sage ich mal, die spielen dann Primavera gegeneinander, untereinander und das ist halt immer noch Jugendfußball. Und dann kommen sie das erste Mal in den Erwachsenenbereich und wissen nicht, wie ihnen vorne und hinten passiert, weil die es eben noch nicht gewohnt sind, vielleicht gegen Drittligaspieler zu spielen, die abgeklärt sind, wo die Körperlichkeit eine andere ist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, und das habe ich auch schon länger gesagt, da finde ich, haben die Italiener viel zu spät reagiert. In Italien, tippt mal, ihr zwei, ihr wisst es wahrscheinlich, seit 2018, also jetzt doch schon ein paar Jahre, sind zweite Mannschaften in Italien erlaubt, U23-Mannschaften. So, seit 2018, 8 Jahre. Tippt mal bitte, wie viel es momentan gibt von Profiklubs. Von italienischen Profiklubs.
Serie B mit eingeschlossen?
Nee, also Serie B ist auch keiner, sage ich gleich. Das sind maximal Serie C, aber es ist dritte Liga.
Ich glaube tatsächlich nur Juve, die. Ich glaube, sie sind keine 5.
Richtig. Es sind Juve, waren die ersten, Juve U23, Atalanta U23, Inter ist dieses Jahr zum ersten Mal am Start, erste Saison, gab es noch nicht, und Milan Futuro ist die vierte, kleiner Spoiler, die letzte auch, es gibt noch nicht mehr, und die spielen Serie D, also die spielen vierte Liga.
So. Aber warum gibt's denn nicht mehr?
Ja, weil da auch Investoren da sind und die Vereine zu viel Geld haben und sich deswegen alte, reife Spieler kaufen können. Und man braucht natürlich mehr Teams mit weniger Geld, wie zum Beispiel Freiburg. Die müssen Jugendspieler ausbilden und teuer verkaufen. Heißt wieder, gute Jugendarbeit funktioniert nur mit 50+1.
Ja, schöner Bogen. Aber würdest du auch sagen, Christian, dass es...
Ja, es ist so eine Mannschaft hochzuziehen kostet halt erstmal Geld. So. Und italienische Vereine, und deswegen möchte ich ja bei den Clubs schon landen, weil meiner Meinung nach die Clubs da sehr viele Aktien im Spiel haben. Italienische Clubmannschaften, und ich will jetzt gar nicht bewerten, ob die mehr oder weniger Geld zur Verfügung haben als andere in anderen Ligen, sind erstmal sehr auf ihre erste Mannschaft fokussiert. Das sind oft sehr kurzfristige Ziele. Für die kleineren Vereine geht's drin, irgendwie die Liga zu halten, um dann nächstes Jahr wieder irgendwie die Liga zu halten. Für die oberen geht's jedes Jahr darum, irgendwie noch Vierter zu werden, um die Champions League Millionen zu haben, um dann die Saison drauf womöglich im Champions League Finale, Achtelfinale auszuscheiden. Und dann geht's wieder in den letzten Saisonmonaten drum, wieder Vierter zu werden, um wieder die Champions League Millionen zu haben. Also da ist nicht wirklich Weizen, dass ich vielleicht mit so einem Jugendkonzept auch mittel, nicht gleich am Anfang, und mit einer Anfangsinvestition muss ich da logisch was in die Hand nehmen, aber vielleicht auf mittlere Sicht hole ich da raus. Denn jetzt kommen wir drauf, jetzt würde ich gerne mal ein paar Namen nennen. Marco Palestra hat bei der Atalanta U23 gespielt, bevor er jetzt dieses Jahr an Cagliari ausgeliehen ist, durchstartet. Lorenzo Bernasconi, erinnern sich vielleicht noch ein paar BVB-Fans, der hat unter anderem mit Atalanta BVB rausgenommen. Bernasconi hat letztes Jahr noch bei Atalanta U23 in der Serie C gespielt. Dieses Jahr, weil Atalanta halt ein bisschen weitsichtig ist, spielt der halt, hat der, glaube ich, von 8 Champions League Gruppenspielen 7 gemacht. Wird halt einem jungen Spieler mal ein bisschen Vertrauen geschenkt. Ist der jetzt gleich Paolo Maldini? Nein, ist er logischerweise nicht. Aber lassen jungen Spieler halt einfach mal erstmal ein bisschen Herrenfußball in der dritten Liga spielen. Dann gibst du ihm ein paar europäische Spiele. Dann kannst du vielleicht mit dem arbeiten. Bartesaghi bei Milan. Letztes Jahr Milan Futuro, zumindest vierte Liga, Männerfußball gespielt. Dieses Jahr ist er jetzt eigentlich fast Stamm, links hinten bei Allegri, beim Tabellenzweiten der Serie A. Pio Esposito, bis letztes Jahr Spezia, der ist den Weg über die zweite Liga gegangen sozusagen, aus der Jugend von Inter raus, hat sich jetzt den Schliff bei Spezia geholt. So, und das ist mein Riesenkritikpunkt und da müssen sich die italienischen Clubs selbst an die Nase fassen, denn, sorry, dass ich jetzt kurz ein bisschen länger geworden bin, aber jetzt bringe ich halt die letzte Zahl, die ist vom letzten Saison, ich habe nicht die von der aktuellen Saison. Die Serie A ist im Top-5-Vergleich in Europa die Liga mit dem höchsten Ausländeranteil im prozentualen Bereich. In der Serie A waren letztes Jahr 68% der Spieler ausländische Spieler. 68. In der Bundesliga, warte kurz, waren es 54. In La Liga in Spanien waren es 42%. So, irgendwann komme ich halt ans Gesetz der großen Zahl. Wenn meine Auswahl immer kleiner ist, also die, die ich überhaupt sozusagen rekrutieren könnte für irgendwelche Nationalmannschaften. Und wenn von diesen 33%, die noch übrig sind, viele wahrscheinlich nur im Kader sind, um auf der Bank zu sitzen, weil im Zweifel die Letches, die Empolis, wie sie alle heißen, im Wintertransferfenster nochmal lieber für 2,5 Millionen einen aus der polnischen Liga holen, um wieder in der Liga zu bleiben, statt vielleicht mittelfristig auch mal auf so einen Jüngeren zu setzen, dann finde ich, und jetzt ist mein Plädoyer zu Ende, darf ich mich nicht wundern, wenn die jungen Spieler, die es vielleicht gäbe, aber nicht zum Zuge kommen und ich dann irgendwann bei der Nationalmannschaft da sitze und mir denke, oh, jetzt wird es aber schwierig, hier noch ein paar Spieler zu finden, weil so viele laufen ja eigentlich gar nicht rum in meiner ersten Liga. Punkt.
Aber warum können sich das die Vereine eigentlich leisten? Ja, man kann es tatsächlich so formulieren. Denn wenn ich mir einfach mal das Transfersaldo aller Serie A-Vereine angucke, und zwar nur in diesem Jahrtausend, also von 2000 bis jetzt, dann gibt es nur 4 Jahre, in denen da ein Plus steht. Und das ist immer ein ganz, ganz geringes Saldo. Das heißt, es gibt nur 4 Jahre, in denen Serie A-Vereine durch Transfers mehr eingenommen haben, als sie ausgegeben haben. Das heißt ja, es ist immer ein Minusgeschäft. Und wir wissen ja auch, wie es finanziell um viele Vereine in diesem Jahrtausend schon mal bestellt war. Also im Grunde hatten eigentlich fast alle schon mal Finanzprobleme, die eben jetzt von Investoren aufgefangen wurden. Ist das dann der Grund dafür, dass man das eben auch gar nicht bisher gebraucht hat? Wenn ich mir viele Bundesliga-Vereine im Vergleich eben angucke, die brauchen eben immer wieder auch Transfererlöse, um damit ja ihre Kosten auszugleichen.
Nein, in Italien fälscht man Bilanzen.
Kann man das wirklich so sagen? Ist es nicht einfach so ein Klischee?
Nein. Nee, aber gut, aber es gibt ja schon, also da gibt es ja auch immer wieder in der Sommer- und in der Wintertransferphase sitze ich manchmal bei Spielvorbereitungen und denke mir, ah, der ist jetzt gewechselt. Und dann so, nee, stopp mal, warte mal, der hat doch da schon mal gespielt. Dann gucke ich, ach ja, du bist schon seit 2 Jahren ausgeliehen, du bist jetzt nur jetzt erst fix verpflichtet worden, damit das irgendwie noch irgendwie ins neue Jahr rübergeht, ins neue Bilanzjahr. Also populistisch gesagt, aber sozusagen, da wird vielleicht schon mehr getrickst und mehr darauf, das, was Christian auch gesagt hat, abgezielt, was schaffen wir in dieser Saison noch? Also ich glaube, bei Juve die letzten 3 Jahre immer nur die gleiche Leier. Wir müssen unbedingt diesen 4. Platz, weil sonst killt es uns, gerade nochmal diesen Topf abgreifen. Sonst geht's nicht mehr weiter. Und
ist ja auch richtig. Also kann man ja sogar verstehen. Oder es ist ja nie falsch. Das ist, also ja. Wir würden jetzt auch nicht beim BVB, würden wir auch nicht sagen, lasst jetzt alle Jungen ran und so weiter, ist doch wurscht, wenn ihr Fünfter werdet. Nee, wir wissen genau, was das für die bedeuten würde, Fünfter zu werden. Und deswegen, ja klar, spielt dann immer eher der Benzebaini als eben der Reggiani. Und jetzt, deswegen freuen sich ja alle, dass es jetzt mal anders ist.
Also das, und da vielleicht, um wieder das Thema Druck aufzunehmen, um kurz auch in der Liga, man darf in Italien halt nicht vergessen, in Italien gibt es 3 Sporttageszeitungen. 3. Mhm. Jeden Tag Sporttageszeitungen, die nur über Fußball, mittlerweile auch über viele andere Sportarten, aber hauptsächlich über Fußball berichten. Da ist ein großer, vielleicht auch ein teilweise anderer medialer Druck auf die Profiklubs da, als vielleicht in anderen Ländern. Ich habe es ja manchmal, Max, hatten wir ja auch oft, oder Mari auch, in dem hier, Juve, ich weiß, dass Juve seit Jahren nicht mehr weit von dem weg ist, was die mal als Standard von noch vor 10 Jahren hatten. Aber glaubt mir, der Druck bei Juve, im Juve-Umfeld, ist kein bisschen kleiner geworden in den letzten Jahren. Das ist einfach, da steckt wahnsinnig viel Öffentlichkeit dahinter. Das ist, wenn dir jeden Tag 3 Sporttageszeitungen, wenn da Dampf unterm Kessel ist, und das, glaube ich, führt halt oft Vereinsverantwortliche dazu, zu kurzfristigen Lösungen zu greifen. Und dann eben, wie gesagt, schnappe ich mir halt vielleicht einen ausländischen Spieler, der ein bisschen fertiger unter Anführungszeichen ist, oder
Luka Modric.
Was?
Reden wir von Luka Modric?
Ja,
schon ziemlich fertig.
So ein Luka Modric ist eigentlich ganz gut geworden, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Ja, ich meine, das ist jetzt, finde ich, auch ein bisschen zu einfach, sich einzelne Transfers rauszuholen. Ja, ich weiß, dass der 40 ist, aber ihr habt schon noch gesehen, was Luka Modric spielt. Vielleicht ist Milan auch deshalb zum Teil Zweiter in der Saison, weil so ein Luka Modric da auch ein bisschen mit dabei ist. Also ich weiß nicht, an so einzelnen Transfers tue ich mich ein bisschen schwer, das aufzuhängen. Aber weil wir es ja vorhin hatten, die großen Clubs, ja, Inter hat einen italienischen Block, aber Juve hat keinen italienischen Block mehr. Bei Juve ist der italienische Block unter Anführungszeichen, das ist Locatelli und Cambiaso, wenn wir mal die Torhüter weglassen, die jetzt beide nicht großartig sind. Ich dachte
schon Pinzolio.
Was? Ja, genau. Bei Milan hat man es ja. Milan spielt teilweise komplett ohne Italiener. Wenn Bartesaghi nicht dabei ist, wenn Gabbia verletzt ist, Ricci kommt meistens von der Bank. Okay, Napoli hat einen kleinen italienischen Block, das stimmt, mit Di Lorenzo, mit Meret, mit Politano, da ist Spinazzola. Aber auch viele der großen Clubs haben nicht mehr diesen italienischen Block. Und das macht sich halt irgendwann in der Nationalmannschaft bemerkbar. Und wir hatten es ja, wie gesagt, der Druck ist trotzdem groß. Und dann in den Jungen reinschmeißen, was wo sich Italien, muss man dazu sagen, das kann ich euch auch berichten, aus gesellschaftlicher Sicht ein bisschen schwieriger tut als andere Länder. Also irgendwie junge Menschen mal vielleicht ein paar bisschen in die Verantwortung zu nehmen. Das ist in Italien nicht nur ein Problem im Profifußball, das zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten. Da war Italien vielleicht nie so fortschrittlich wie andere Länder. Und das, finde ich, wird halt im Profifußball noch mal mehr auf die Spitze getrieben. Und dann aber darfst du dich halt irgendwann nicht wundern, wenn dir halt ein bisschen die Spieler ausgehen, aus dem Teich, aus dem du da Nationalmannschaft fischen solltest. Ja, dann wird's halt irgendwann schwierig. Kleine Klammer noch um Ironie der Geschichte, weil ich ja Juve U23 angesprochen hatte, die jetzt ja schon einige Jahre am Start sind. Da sind gewisse Spieler wie Kenan Yildiz, Matthias Soule rausgekommen. Jetzt klar, ich weiß, Yildiz kommt nicht komplett aus der Juve-Jugend, aber der hat halt bei Juve diese ersten Schritte auch in der U23 gemacht. Ich glaube, Yildiz wissen wir, was der jetzt ist. Matthias Soule ist mittlerweile argentinischer Nationalspieler. Und jetzt kommt die Ironie, Muharemovic, der gestern gegen die Italiener verteidigt hat für Bosnien, kommt auch aus dieser Juve U23, ist jetzt bei Sassuolo. Der hat halt auch sich erstmal diese Wettkampfhärte in der U23, in der dritten Liga geholt, ist jetzt ein Serie A-Spieler und fährt jetzt mit einem ziemlich kleineren Land namens Bosnien zur WM, während die Italiener daheim bleiben.
Also, man muss gestern auch vom Platz fliegen, nur um da nochmal reinzugehen. Ich glaube, das hätte tatsächlich nichts am Spielausgang geändert, aber da bin ich immer noch höchst erstaunt darüber, wie Turpin da zu einem Entschluss gekommen ist, ihn nur mit Gelb zu bestrafen.
Aber jetzt haben wir ja eine ganz gute Problembeschreibung gemacht und das Interessante ist, Geschichte wiederholt sich in diesem Fall. Wenn man nämlich jetzt auch die Frage stellt, ja, was könnte denn jetzt eigentlich der italienische Verband oder die Serie A, was könnte man tun? Dann sieht man, es gab schon mal ähnliche Situationen, jetzt natürlich nicht komplett vergleichbar, aber 1966 bei der WM, ich glaube gegen Nordkorea damals verloren. Damals gab es dann, ich glaube für 4 Jahre eine Transfersperre, ausländische Spieler durften nicht mehr in der Serie A wechseln. Und dasselbe hatten wir, oder etwas Ähnliches, hatten wir dann auch nochmal in den 80ern, ich glaube 82, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, muss später gewesen sein, nee doch, genau, 82, weil es war nämlich so, dass Karl-Heinz Rummenigge, der berühmte Rummenigge-Transfer von Bayern rüber, das war quasi, auch deshalb waren die Angebote so hoch für Rummenigge, weil klar war, es gibt dann eine Sperre und es gab auch eine Begrenzung der ausländischen Spieler pro Team. Das sind sehr radikale Maßnahmen, zeigt aber, dass interessanterweise das Problem schon mal ähnlich gelagert war, zumindest die damalige Problemanalyse. Jetzt weiß ich nicht, Mario, ob wir mit sowas auch jetzt rechnen können, aber die Frage ist ja schon, ja, was will man denn jetzt verändern? Denn irgendwas muss sich ja ganz offensichtlich verändern und nach dem dritten Ausscheiden habe ich auch den Eindruck, also dass es jetzt auch nicht mehr nur Worte sind, das hat man bei den letzten beiden Malen auch schon gehört, aber ich habe schon das Gefühl, diesmal ist nochmal das Problembewusstsein ganz anderes.
Muss mal aufpassen, ich werde ab 22 Uhr immer irgendwann ein bisschen albern, wenn ich übermüdet bin. Ich wollte schon gerade sowas sagen wie, Meloni, handeln Sie jetzt. Entschuldigung. Es muss irgendwas in die Richtung gemacht werden. Ich tue mich da immer schwer damit, dass meistens ja, wenn die Vereine wollen, es auch schaffen, auch solche Regelungen irgendwie zu umgehen. Ne? Also dann ist halt dann, ich kann mich erinnern, in der Bundesliga gab es auch nochmal sowas, wo die Bayern dann auf einmal Sven Scheuer nochmal auf den Spielberichtsbogen geschrieben haben, weil du irgendwie so, oder war es Bernd Dreher? Ich weiß es nicht.
Also, 5. Nicht-EU-Ausländer, ja.
Genau. Ja, genau. Ich glaube, die Clubs sind in der Pflicht, gemeinsam mit dem Verband sich da auch an den Tisch zu setzen, Und ich tue mich tatsächlich schwer, mir irgendwie vorzustellen, wie das funktionieren soll, weil da hat man jetzt gerade auch einen auch schon in die Jahre gekommenen Verbandspräsidenten, der wohl auch partout seinen Stuhl nicht hergeben will. Ich weiß jetzt nicht, was die aktuellen Entwicklungen um Gravina sind. Christian, vielleicht hast du es, also das war das Letzte, was ich jetzt gelesen habe, dass sein sozusagen sein gesägt wird am Stuhlbein und er sich zur Not mit dem Sitzkissen auf den Boden setzt und sagt, ich bleib hier, wo ich bin. Und dann ist natürlich bei diesen großen, auch teils von ausländischen Investoren verantworteten Clubs für mich so die Frage, wie groß ist da dann auch das Interesse daran, den eigenen Erfolg, den man meint, durch kurzfristiges Handeln voranbringen zu können, den dann sozusagen in die Schuld oder die der Nationalmannschaft zu stellen.
Das ist quasi das Problem, dass jetzt, also es gab ja früher auch schon Investoren im italienischen Fußball, aber das waren halt italienische Unternehmen und reiche Menschen in der Regel.
Sind es zum Teil auch noch, ne, genau, bei manchen Vereinen, aber sind halt schon teils welche, die sonst auch da jetzt nicht aus der Kurve kommen, sagen wir mal so.
Also ich bin kein Freund, da irgendwie eine Regel aufzudrücken. Ich finde, das muss jetzt schon aus dem Club selbst auch, da muss ein gewisser Mentalitätswechsel, auch ein Verständnis dafür rauskommen, dass das auch auf ihr Konto mittelfristig einzahlt. Also ich wäre jetzt kein Freund davon, denen jetzt irgendwie so eine Regel wie 1966 oder so hinzuknallen, sondern führen wir halt wieder mal das Beispiel Atalanta an, weil es ja immer wieder mal genannt wird. Atalanta zeigt eigentlich ganz gut, dass das Modell auch sehr gut wirtschaftlich funktionieren kann. Denn Atalanta steht wirtschaftlich Bombe da, seit Jahren. Ich weiß.
Es ist sie jetzt haben halt ja 10 Jahre gebraucht, ne? Also ja, wem erzählst du das bei Juve? Das wäre es mal, da sind wir wieder bei dem Beispiel, was Max mit Dortmund gesagt hat. Bei Dortmund redet man ja eigentlich auch seit Jahren darüber, denen wird es vielleicht mal ganz gut tun, ein Reset zu machen und zu sagen, vielleicht mal einmal selber sagen, wir wollen jetzt nicht die Bayern angreifen, sondern wir machen jetzt mal irgendwie das, was wir können und dann sind wir vielleicht in 10 Jahren wieder da, anstatt immer das so, die Gegenwart also, zu verwalten.
Ich weiß, also ich will jetzt logisch Atalanta mit Milan, Inter, Juve, diesen großen Clubs zu vergleichen, ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Das geht nicht. Das ist mir völlig bewusst. Ich finde aber, es gibt schon Mittelding zwischen sagen, okay, wir stellen jetzt alles, werfen alles über den Haufen und sind dann erst wieder in 10 Jahren konkurrenzfähig. Ich finde, man kann schon auch punktuell jüngere Spieler, eigene italienische Spieler, ein bisschen mehr einbinden. Lande ich halt wieder bei Pio Esposito. Pio Esposito, würde ich sagen, ist kein schlechtes Beispiel. Es hat Inter diesen Sommer gezeigt, wie man das machen kann. Dass man sich den erstmal schön aus der eigenen Jugend herauszieht. Das vergessen nämlich auch ein paar Leute bei Inter, dass Inter nämlich auch eine ziemlich gute Jugendarbeit hat. Und so langsam kommen jetzt ein paar. Stankovic, der Sohn von Dejan, mittlerweile auch A-Nationalspieler, der wird wahrscheinlich im Sommer auch, der ist mittlerweile in Belgien, kommt auch aus der eigenen Jugend. Also man muss ja nicht gleich das ganze Konzept über den Haufen werfen. Ich sage nicht, dass man jetzt ab morgen nur noch mit 22-jährigen Italiener spielen muss. Das ist mir schon klar, dass das bei Juve, Milan, Inter und Co. nicht geht. Aber man kann schon punktuell mal einem jungen Spieler, dem man aus der eigenen Jugend vertraut, wo man sieht, da entsteht was, den kann man, glaube ich, schon ein bisschen mehr Vertrauen schenken. Ich würde noch einen Namen nennen, Francesco Camarda, der sagt vielleicht auch noch ein paar was. Der ist 18 Jahre jung, immer noch von Milan. Da war der Hype noch vor 1-2 Jahren deutlich größer als bei Pio Esposito. Der ist immer noch 18 Jahre jung. Der ist jetzt an Lecce ausgeliehen. Jetzt spielt er leider seit knapp 3 Monaten schon nicht mehr, ist verletzt. Der hat zumindest in der Saison 17 Serie A-Spiele für Lecce gemacht. Klar, viele waren Kurzeinsätze, aber das ist ein 18-Jähriger. Lecce spielt auch ums sportliche Überleben, aber die Francesco hat ihn schon immer wieder gebracht, bringt ihn auch regelmäßig. Also, was ich damit sagen will, es gibt schon ein paar Spieler, denen das auch mal zutrauen kannst. Und da aber, wie gesagt, hoffe ich schon, dass die Vereine das irgendwie auch verstehen, dass das schon auch irgendwie auf ihr Konto einzielt. Wenn sie das nicht verstehen, dann gut, dann ist dem ganzen System nicht zu helfen. Gar keine Frage. Und zu Gravina noch ein Punkt. Ist logischerweise wieder mal eine Geschichte. Also das ist schon heftig, muss ich sagen, denn Gravina ist jetzt für das zweite WM aus verantwortlich als Verbandspräsident und fragt dann gestern direkt nach dem Spiel die Frage, ja, treten Sie zurück? Und seine Antwort ist, ja, nächste Woche ist eine Sitzung einberufen. Da regeln wir das. Da muss ich sagen, das ist logisch ein Schlag ins Gesicht für alle italienischen Fußballfans, weil wenn ich den Karren als Boss zum zweiten Mal an die Wand fahre und ja, er ist nicht allein dafür verantwortlich, aber es gibt halt auch was wie eine politische Verantwortung, dann würde ich verlangen, dass sich so einer hinstellt und sagt, ja, selbstverständlich räume ich meinen Posten und zwar in dem Moment, denn ich habe es jetzt zum zweiten Mal unter Anführungszeichen verkackt. So, das ist logischerweise auch Teil dieser Geschichte, dass sehr viele ältere weiße Männer manchmal sich schwer tun, sich sowas einzugestehen. Meine Prognose ist trotzdem, in Italien ist der Druck so groß, keine Sorge, Gravina wird nicht Verbandspräsident bleiben, aber ich finde, das ist so eine kleine Nuance, wo man halt sieht, ja, hast du den Schuss immer noch nicht gehört? Klar wirst du jetzt zurücktreten und nicht, weil du ein schlechter Mensch bist oder ein böser Mensch, aber weil du halt das Gesicht dieses Verbandes bist und dir habt es jetzt zum zweiten Mal ja, an die Wand gefahren. Selbstverständlich wirst du jetzt deinen Platz räumen müssen. Das sind halt so, aber das sind jetzt mehr, würde ich sagen, stilistische Fragen. Nochmal, der wird nicht mehr lange, also wenn der noch länger Verbandspräsident ist, gut, dann logischerweise, dann kann man den Laden zusperren. Aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen.
Aber ehrlicherweise habe ich auch ein bisschen Zweifel, ob die Vereine da aus eigenem Zutun, in einem eigenen Interesse handeln, wenn wir eben halt auch festhalten müssen, das Interesse einiger der Investoren hat halt mit dem Interesse des Abschneidens der italienischen Nationalmannschaft höchstens eben sekundär zu tun, weil man sagt, es wäre vielleicht auch gut für die Liga, wenn da mal ein Titel runterfällt.
Gut, aber Max, ganz kurz noch meine Gegenfrage wäre, ich glaube, auch ein ausländischer Investor oder gerade ein ausländischer Investor hat ja ein Interesse daran, Geld zu verdienen. Jetzt weiß ich nicht, ist die Wahrscheinlichkeit so viel höher, dass ich mir irgendwelche internationalen Talente, sage ich jetzt mal, für 10 Millionen immer regelmäßig angle, um die dann vielleicht 2 Jahre später für 30 oder 40 zu verkaufen? Oder kann es vielleicht nicht auch mal ein Weg sein, ich nenne es jetzt einfach mal unter Anführungszeichen, den Marco Palestra-Weg einzuschlagen und es mit 2, 3 italienischen Spielern zu versuchen, um die dann vielleicht 2 Jahre später für 30 Millionen zu verkaufen. Also ich weiß nicht, ob der Mehrwert ein so viel größerer ist, weil wir unterstellen ja, glaube ich, allen, das sind Investoren, deswegen, die wollen ja Geld verdienen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel einfacher geht, immer mit internationalen Spielern, ob du da immer einen höheren Wiederverkaufswert erlangst. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Aber die Haupteinnahmequelle ist eben auch in der Serie A. Ich habe es mir jetzt gerade nochmal im UEFA-Report extra nochmal nachgeguckt. Also auch in der Serie A ist es so, dass die Haupteinnahmequelle des TV-Geldes ist. Das heißt,
absolut.
Das heißt, das Abschneiden eben in der Champions League und die Qualifikation für die Champions League wird immer die Möglichkeit, einen Spieler teuer verkaufen zu können, wird es immer überwiegen. Das heißt, ich glaube, du musst am Geld ansetzen. So ist es halt überall in unserer Welt und im Fußball im Besonderen. Und da wäre jetzt eben meine Frage gewesen. Ich will jetzt nicht so tun, als ob die Säule Nachwuchs, die wir bei der TV-Geldverteilung in der Bundesliga haben, ob die jetzt so wirklich so richtig mächtig wäre. Das ist sie natürlich nicht. Das ist ein Feigenblatt. Aber immerhin gibt es sie schon. Und es gibt auch immer einmal im Jahr den Artikel hier, der und der Verein hat jetzt 500.000 Euro daraus bekommen und der andere nur 38.000 Euro. Gibt es denn sowas in der Serie A eigentlich auch? Vermutlich eher nicht.
Jetzt, Max, zum Verständnis, du meinst also, wenn für
Du setzt quasi Homegrown Player, also Nachwuchsplayer ein und kriegst dann anteilig an den Minuten, bekommst eben aus dem TV-Geldtopf dann eben mehr, wenn du eben mehr dieser Spieler eingesetzt hast. Also das ist quasi so ein direkter Fluss, damit verdient der SC Freiburg, das ist nicht die Haupteinnahmequelle vom SC Freiburg, aber wenn man das mal zusammenrechnet, haben die ganz gut Geld damit gemacht in den letzten Jahren und wurden eben dafür belohnt, dass sie eben jemanden hochgezogen haben und auch Spielminuten verteilt haben.
Muss ich ehrlich sagen, kenne ich jetzt nicht das italienische Prinzip, würde aber sehr stark vermuten, dass das nicht sehr geldeinbringend ist, denn dann hätten es vielleicht auch ein paar mehr gemacht. Aber wie gesagt, kann jetzt da leider keine Zahlen dazu nennen.
Also ich finde es jetzt hier leider auch nicht, aber das könnte nämlich so, wisst ihr, das könnte so ein Mittelweg
Anreiz
sein. Also wir wollen nicht die Zugangsbeschränkung zum Arbeitsmarkt, das ist nämlich auch mit EU-Recht gar nicht mehr.
Das kriegst du EU-rechtlich ja nicht.
Genau, das geht einfach auch nicht mehr so wie noch früher und es sendet irgendwie auch das falsche Signal, weil es auch letztlich die Liga auch schlechter machen könnte, eventuell im internationalen Vergleich, zumindest kurzfristig. aber wir wollen es eben fördern und das Einzige, was Vereine interessiert, ist Geld. Und vielleicht könnte man so es ein bisschen steuern, weil ansonsten finde ich nämlich, dass bisher die Problemanalyse, die wir jetzt gemacht haben, die ist sie schon relativ ähnlich, ehrlicherweise, zu 2018, zu 2022. Und ich weiß noch, Christian, wir haben 2018, als wir gesprochen haben, habe ich die Sendung damals genannt, herbstliche Blätter im Frühlingswind oder irgendwie so. Und also ja, damals war ich offenbar mal kurz ein bisschen poetisch unterwegs im Rasenfunk, vorbei die Zeiten der Wortspiele offenbar. Aber ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn ich die Sendung jetzt nicht nochmal hören konnte vor dieser Aufnahme hier, dass der Frühlingswind daher kam, dass wir damals nämlich gesagt haben, da kommen junge Spieler nach. Wir haben damals auf jeden Fall schon über Nachwuchsteams, also Nationalteams gesprochen, über U-Teams und haben gesagt, das könnte jetzt eben auch, sagen wir mal, dass der reinigende Herbst sein. Ein paar ältere Spieler werden rausgefickt und der Frühlingswind kommt. Und dann, da lagen wir ja dann falsch. Und eigentlich ist die Problemanalyse schon sich dann ähnlich eigentlich in all den Jahren jetzt geblieben. Und mein Eindruck ist, vielleicht braucht es jetzt dann andere Maßnahmen.
Um mal vielleicht eine kleine positive Note reinzubringen. Diese U23 von Juve, die hat dafür gesorgt, dass Juve in den vergangenen Jahren sehr viel Geld generiert hat. Juve hat durch den Verkauf von Solé 30 Millionen Euro eingenommen. Mhm. Juve hat durch den Verkauf von Hausen, jetzt, ich weiß nicht, ob Hausen auch mal in der U23 gespielt hat, das müsste ich jetzt nochmal final checken. Aber was, Barrenechea, ich glaube, der ist jetzt mittlerweile in Spanien, kam auch aus der U23, den haben sie, glaube ich, erstmal nach England für 15 Millionen verkauft. Also Juve hat sich über diese U23-Spieler, die sie selbst ausgebildet, ist ein großes Wort, die waren logisch nicht alle als Zehnjährige schon bei Juve, aber die sind halt durch diese U23-Mannschaft gegangen, haben dann, das ist in Italien ein Riesenthema, diese Plusvalenza ist immer die Rede davon, also wenn du einen Jugendspieler logisch weiterverkaufst, dann landet ja jeder Euro, ist für dich ein gewonnener. Wenn ich 10 Millionen durch einen Jugendspieler verkaufe, dann bleiben mir 10 Millionen, weil ich den ja selbst kreiert habe, während wenn ich einen 10-Millionen-Transfer tätige, den aber für 7 eingekauft habe, ja, dann habe ich halt nur einen Plus von 3 Millionen gemacht. Und Juve hat sich jetzt, das wäre jetzt eine eigene Juve-Geschichte, hat sich durch das frische Geld leider nicht sehr clever auf dem Transfermarkt sozusagen verstärkt. Das ist ein anderes Thema. Aber damit will ich sagen, Juve hat schon ein bisschen vorgemacht, dass du durch so eine Arbeit mit jungen Spielern auch wirklich dir frisches Geld besorgen kannst. Und deswegen bleibe ich dabei, wenn wir jetzt 2018 ging das los, jetzt sind wir 2026, es gibt erst vier Vereine, die in diesem U23-Teamsektor unterwegs sind. Und eine davon ist Inter und ist erst im ersten Jahr. Da hast du sehr viel aufzuholen. Ich bin schon optimistisch, falls in 5 Jahren vielleicht 8, 10, 12, 14 italienische Profiklubs so eine U23 haben, dass da halt öfter mal ein Marco Palestra rauskommt, öfter mal ein Pio Esposito, öfter mal einen, den du im Zweifel, selbst wenn du ihn nicht bei dir einsetzt, zumindest dann zu Geld machen kannst, um dann womöglich wieder deine kurzfristigen Ziele zu erreichen. Also ich, und deswegen bleibe ich bei den Clubs. Ich finde, das müssen die Clubs schon auch selbst sehen oder verstehen, dass das für sie auch eine Geldeinnahmequelle sein kann, dass du damit ja auf dem Transfermarkt auch Geld generieren kannst. Und nochmal, Juve ist kein kleiner Verein. Juve ist nicht der typische Ausbildungsverein. Und trotzdem haben sie die Sulés. Die Muharemovic, glaube ich, hat ihnen 12 oder 13 Millionen eingebracht. Barrenechea, 10 oder 15. Mario, hilf mal kurz, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Wie heißt der ex-junge Juve-Spieler, der mittlerweile bei Bologna ist, der, glaube ich, davor zweimal in England war, der Offensive... Ealing Junior, stimmt.
Ealing Junior.
Genau. Ealing Junior war aus der U23. Den haben sie, glaube ich, auch für mehr als 10 Millionen Euro weiterverkauft. Also Juve hat 40, 50, 60 Millionen Transfereinnahmen über solche U23-Spieler generiert. Ist meiner Meinung nach durchaus ein Beispiel auch für andere Clubs, auch höher, wie sagt man, mit höheren Zielen, durchaus zu zeigen, oh, schau mal, damit können wir auch Geld verdienen.
Ich finde. Samuel Bangula nicht zu vergessen.
Bangula, wie viel hat der an Werder? Wie viel sind wir da? 7,
das
8
ist ja
Millionen?
Eher die Greater Fool Theory, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Nee. Mario, wie viele Millionen waren das? Das weißt du ja sicher.
10 hat der Clemens da rausgehauen.
Ja, es sind 10 verdiente Millionen, weil der aus deiner eigenen Garde sozusagen rauskam. Also wie gesagt, und Juve, nochmal, ist kein Ausbildungsverein. Aber Juve hat verstanden, dass man über diesen Weg auch sich zumindest frisches Geld besorgen kann. Und vielleicht müssen den Weg jetzt halt auch ein paar mehr einschlagen. Wie wir sehen, haben viele italienische Clubs da ein langes Loch aufzuholen. Denn logischerweise wird es nicht übermorgen klappen, wenn ich jetzt damit starte. Das ist schon klar.
Muss nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt viel die Clubs in Verantwortung genommen haben, schon eine Sache, die ich mich auch immer wieder gefragt habe, müssen wir denn oder muss der nächste Schritt des Umbruchs nicht schon auch im Verband in der Squadra rund um die Mannschaft auch gegangen werden? Also ich bin, je öfter ich mir das jetzt auch diese Bilder gegen Nordirland und gestern wieder angeguckt habe, natürlich gucke ich mir einen Gigi Buffon und einen Bonucci da im Maßanzug gerne an. Aber wie viele von diesen Leuten mit dieser Patina brauchst du da, um da vielleicht, oder kommt da auch noch von viel, zu viel von, und so haben wir das früher gemacht, mit rein? Also die Mannschaft ist weitestgehend verjüngt, durchaus. Auch wenn das Paar, also
und man Locatelli muss auch sagen, wenn ich das noch kurz hier ergänzen darf, ich habe nämlich endlich jetzt in diesem PDF die Seite gefunden, nach der ich die ganze Zeit gesucht habe. Wenn man sich anguckt, die Verteilung, die Altersverteilung der Minuten in den Ligen, dann ist die Serie A überhaupt nichts Besonderes. Nicht im Negativen und nicht im Guten. Also die UEFA gibt es hier raus mit Minuten an U20-Spieler, an Spieler zwischen 20 und 23 und daneben 24, 29 und älter. Es gibt eine Liga, die da ein Outlier ist, die nämlich 40% der Spielminuten an U20 oder bis 23 geben. Das ist Frankreich. Wären wir alle drauf gekommen. Und es gibt einen Outlier bei den ganz alten Spielern, das ist Spanien. 27% der Minuten gehen an Spieler, die 30 Jahre oder älter sind. Aber wenn man sich die Serie A anguckt, 3% unter 20, 26% der Spielminuten an 20 bis 23, 45% an 24 bis 29 und dann eben der Rest. Und das sind quasi, 52%, ist egal, ich werde es verlinken. Und das sind quasi die Bundesliga-Zahlen. Also was ich damit sagen will, die Altersstruktur in der Liga ist eigentlich gleich. Und aber eben nicht die Zusammensetzung, das hast du ja schon erklärt, warum, Christian. Und deswegen finde ich das nämlich die Frage nach den Trainern wirklich relevant.
Genau, ich wollte nur kurz, Max, um da nochmal kurz reinzugehen, das ist spannend, aber das Problem ist halt, dass dann die U25-Spieler der Serie A, die da eben anscheinend in der Range von den anderen Ligen sind, zu Großteilen nicht italienische Spieler sind, sondern ausländische U25.
Genau. Ich finde es trotzdem wichtig, ganz kurz, weil das schon auch immer wieder ein Narrativ ist, das gerne bedient wird mit, ja, da lässt man immer nur die Alten spielen und so dieses Ding. Also deswegen finde ich das schon auch spannend und da gibt es ja genug junge, spannende Spieler.
Es sind genauso viele Alte wie in England und der Bundesliga, nämlich 19%, 30+.
Nee, ich wollte es nicht kleinreden. Ich wollte nur sagen, der Blick auf die Nationalmannschaft hilft mir dann halt relativ wenig, wenn die unter 25-Jährigen halt so hauptsächlich aus Frankreich und, ist ja egal, aus anderen Ländern kommen. Darauf wollte ich nur hinaus, absolut.
Genau, und dann ist aber ja die Frage, weil das haben wir jetzt ja schon, finde ich, ganz gut besprochen, dass eben der Nachwuchs an Spielern fehlt, weil sie eben auch keine Chance bekommen. Aber das Zweite ist ja dann tatsächlich eben, wie ist das ganze Nationalteam aufgebaut und der ganze Staff außenrum. Und ich glaube, man muss jetzt nicht die ganz große Trainerdiskussion aufmachen, weil da landen wir bei ganz vielen Themen. Also ein Conte wollte oder konnte vielleicht halt auch nicht mehr dann Nationaltrainer sein und so weiter und so fort. Da wird's, finde ich, ganz schön unscharf. Also natürlich gibt es auch sehr gute italienische Trainer. Aber die Frage, die Mario ja quasi gerade indirekt gestellt hat, ist, sind gerade auch wirklich gute Trainer und Staffmitglieder in der Squadra Azzurra oder eben dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr der Stallgeruch? Was denkst du, Christian?
Ja, also erstens ist das jetzt ein sehr kurzes Sample, weil das Gattuso-Sample sind jetzt ein paar Monate und ich glaube, davor, da muss man vielleicht sogar mal den Verband ganz kurz in Schutz nehmen, sonst mache ich das nicht gern. Die Wahl von Spalletti, glaube ich, haben erstmal sehr viele abgenickt, meiner Meinung, also ich meine Wenigkeit auch, weil ich weiterhin davon überzeugt bin, dass Luciano Spalletti ein unfassbar guter Fußballlehrer ist. Wir haben es mitbekommen, man kann halt auch ein bisschen Overthinking machen, das hat er anscheinend, kommt in der Nationalmannschaft nicht so gut an. Und
zum Glück wird es der deutschen Nationalmannschaft nie passieren, dass da Dinge mal zerdacht werden.
So, und deswegen sind wir überhaupt erst in diese Gattuso-Schiene reingekommen. ich kann jetzt logischerweise Buffon, Bonucci und Gattuso auch noch nicht auf die lange Range bewerten, gar keine Frage. Ich bin schon bei euch, vielleicht ist das zu viel, diese alte Garde. Wir waren hier die guten Kumpels auf dem Feld, haben die großen Erfolge gefeiert. Zumindest kann man mal sagen, sonst hört man ja auch immer, früher waren es immer, es hieß immer, keine Ex-Spieler sind bei uns mit dabei. Jetzt hat mal, muss man auch fairerweise sagen, Buffon war ja auch der, der sich ganz klar stark für Gattuso gemacht hat. Der hat Gattuso durchgedrückt. Mal schauen, was jetzt aus Buffon wird. Das kann ich logischerweise auch jetzt nicht beurteilen. Vielleicht war es für Buffon auch zu früh, so eine strategische Rolle. Das mag schon alles sein, aber das tue ich mich jetzt halt schwer nach 6 Monaten. Also Gattuso ist da irgendwie reingekommen, als schon klar war, die können maximal noch in die, oder die werden in die Playoffs kommen. So. Und jetzt ja, jetzt hat man ihm, glaube ich, auch, das habe ich ihm zumindest menschlich schon sehr abgenommen, diese Tränen, dass der da wirklich am Boden zerstört ist, weil er für diese Nationalmannschaft und auch für dieses Trikot, für diesen Zusammenhalt steht, wie wahrscheinlich wenig andere. War Gattuso der beste Trainer? Nein, es gibt sicher bessere, aber wer war da verfügbar? Also, ich weiß nicht, ich finde es ganz gut, dass wir erst jetzt über den Trainer sprechen, weil ich glaube, unser Gespräch hat auch ein bisschen gezeigt, dass meiner Meinung nach da ganz viele andere Gründe viel tiefgründiger sind. Ob es jetzt mit Gattuso weitergeht, weiß ich auch nicht. Ich glaube auch, das ist im Moment nicht das zentrale Problem. Es geistert ja logisch schon weit wieder der Name Conte durch den Raum, ist ja klar. Wenn es darum geht, vielleicht irgendwas, was am Boden liegt, wieder sportlich wieder zu beleben. Aber nochmal, wir haben ja, glaube ich, schon ein bisschen auch darüber gesprochen, dass es schon viele andere Sachen zu bearbeiten gibt, die vielleicht sogar primär wichtiger sind. Denn wenn Mancini, Spalletti und Gattuso es nicht hinbekommen haben, dann lag es vielleicht halt auch nicht immer nur am Trainer.
Nee, das nicht. Keine also das Theorie. Weswegen ich das gerade auch nur eingebracht habe, wenn ich die dann gestern auch gesehen habe, Bonucci, Buffon und eben auch Gattuso, dann sind wir wieder bei der Klammer von dem, was ich ganz am Anfang vor einer Stunde gesagt habe, mit dem es etwas zu überemotionalisieren, manchmal auch nicht hilfreich. Und das Wort Stallgeruch ist halt immer die kleine Schwester und der kleine Bruder von betriebsblind. Und glaub mir, ich spreche aus Erfahrung.
Ja, wir hatten, glaube ich, schon den Verein, bei dem du das meinst. Ja, aber ich finde, also ich wollte jetzt ehrlicherweise gar nicht die Gattuso-Debatte führen, weil ich denke auch, also was willst du da sagen?
Die kann man ja sagen.
Das ist ja. Ja, gut, klar. Ich meine, aber die Sample Size ist wirklich nicht groß. Nee, aber was ich mich eher gefragt habe, ist, welche Rolle spielt vielleicht auch die Struktur des Verbandes? Denn der Verband ist ja, der Verband macht ja immer zweierlei. Das eine ist quasi das Organisieren des Ligabetriebs und bla bla bla. Und das zweite ist aber ja, für die Nationalmannschaften einen Staff, eine Infrastruktur herzustellen, eine Datenbasis und so weiter und so fort. Das ist ja viel, viel mehr als nur der Trainer. Wie ist es da um Italien bestellt? Ich habe den Eindruck gehabt, Christian, du wolltest gerade schon losgaloppieren.
Ach so, nee, sorry, ich meinte das nur vorher noch. Ja, klar, ich glaube, da muss man den Verband logisch mit in die Pflicht nehmen. Also ich glaube, um Setup, also Coverciano ist ja das technische Zentrum da in der Nähe von Florenz, wo ja auch die Trainerausbildung stattfindet. Also ich glaube, was so die Rahmenbedingungen betrifft.
Das ist hochmodern, ne?
Ja, absolut, da fehlt es an nichts. Ehrlich gesagt, jetzt alle Trainer, die beim Verband angestellt sind, auch rund um der Jugend, tue ich mich jetzt schwer, die zu bewerten. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie hoch das Niveau ist. Ich weiß es zum Beispiel, es sind schon einige Ex-Spieler. Also in Italien ist ja die Quote relativ hoch von ehemaligen Profis, auch groß, hoch dekorierten Spieler, die ins Trainerbusiness einsteigen. Schaut auch die ganzen Pirlos, Gilardinos, Gattusos, wie sie alle heißen, an. De Rossi jetzt, also da gehen schon viele in den Ding rein, schlagen diesen Weg ein. Und zum Beispiel gibt es ein paar, wie zum Beispiel Corradi, vielleicht erinnert sich noch, Ex-Serie-A-Stürmer, der war, legt mich jetzt bitte nicht fest, ich glaube, der war U19 oder U17 Nationaltrainer, ist jetzt halt mittlerweile Co-Trainer von Allegri bei Milan. Also wahrscheinlich nutzen halt viele auch den Verband ein bisschen als Sprungbrett, ist ja auch klar. Um dann vielleicht auch selbst, ist ja auch völlig legitim, würde ich mal sagen, dass du, wenn du einen Anspruch hast, du möchtest im Trainerbusiness richtig Fuß fassen, wenn du dann die Möglichkeit kriegst, bei einem Serie-A-Club in einem großen Staff mitzuarbeiten, dass du die dann vielleicht nutzt und dass da dann der Verband halt in dem Moment dann nicht mehr so sexy ist wie vielleicht was anderes. Also in Sachen Trainern muss ich sagen, Trainerausbildung bin ich bei den Italienern immer noch sehr, also da mache ich mir jetzt persönlich keine große Sorgen. Aber was der Verband da logisch außenrum bereitstellt, um das vielleicht eben auch für solche Trainer, ja, anspruchsvoll oder halt erstrebenswert zu machen, da kann man sicherlich aufgrund dieser ganzen innerverbandstechnischen Diskussionen, die es halt auch schon seit vielen, vielen Jahren gibt, auch viel Undurchsichtiges, teilweise auch was die Finanzierung betrifft, wahrscheinlich haben da einige Namen nicht so viel Lust drauf, sich in so ein, sage ich mal, in so ein Umfeld reinzusetzen. Also auch da tät sicherlich gut, ein bisschen frischen Wind in den Verband reinzubringen, glaube ich, gar keine Frage.
Was ich spannend finde bei den U-Teams von Italien, ich bin jetzt bei anderen Ländern natürlich da nicht komplett drin, aber ist der Nunziata, Carmine Nunziata, der ist ja, ist jetzt U21, ne?
Jetzt ist er nicht mehr, ne? Jetzt ist Baldini. Ja.
Okay, aber der ist davor sozusagen, ist er ja mitgegangen. Also der hat die U17, U19,
Schritt für U20. Schritt, genau.
Ich kenn's von mir früher bei der Jugend. Du bist meistens nach 2 Jahren hast du einen neuen Trainer bekommen, weil immer einer hat eine Jugend. Jetzt, ich gehe auch immer mit meinen Kids mit, aber organisatorisch, weil mein Sohn dann halt in der Mannschaft auch spielt und dann kann ich nicht am Wochenende irgendwo anders auf dem Sportplatz sein, weil sonst werde ich irgendwann komplett verrückt. Ich fand's immer manchmal anstrengend, aber manchmal auch ganz gut, wenn man nach 2 Jahren einen neuen Reiz bekommt und der begleitet. Das kann auch was Gutes haben, junge Spieler über einen langen Zeitraum zu begleiten, aber ich glaube jetzt zum Beispiel beim DFB ist es ja so, es gibt einen U19-Trainer und der übergibt dann an den U21-Trainer.
Sie wollten es mal verändern, aber sind davor zurückgeschreckt. Ich glaube auch, aber das ist, glaube ich, von außen auch wirklich nicht so gut zu bewerten. Es sind auch nicht nur die Trainer. Also natürlich, ich will es auch nicht so, also natürlich wird auch Italien SportpsychologInnen und ErnährungsberaterInnen und so weiter im Staff haben. Und trotzdem wissen wir aber ja auch aus anderen Verbänden, unter anderem ja beim DFB, dass das auch bemerkenswert oldschoolig sein kann in solchen Verbänden. Und das ist dann ganz sicher nicht das, was dir ein Turnier gewinnt oder verliert, aber es schafft eine gewisse Atmosphäre. Und während wir beim DFB erlebt haben, da kenne ich mich eben am besten aus, dass das wirklich das deutscheste aller Büros quasi war, das war ja wie Stromberg rund um 2000. Und dann kam der Jürgen Klinsmann rein und hat dann da vielleicht auch ein bisschen zu viel Online-Marketing-Rockstars mit reingebracht. Aber er hat auf jeden Fall Strukturen aufgebrochen, Dinge verändert. Und davon profitiert der DFB bis heute noch. Und vor allem seitdem gibt es schon ein bisschen mehr Reibung. Oder gab es zumindest lange. Ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt ist es schon wieder vorbei, seit der Hansi Flick-Zeit. Aber auf jeden Fall hat sich da einiges verändert. Und das haben wir ja dann alle mitbekommen. Und wenn ich jetzt eben so etwas sehe, wie hier Italien, das eben jetzt zum dritten Mal bei einer WM nicht mit dabei ist, was halt einfach eine Tragödie ist. Also das ist halt, wenn du nicht natürlich total hämisch und so weiter bist, klar, das kannst du auch sein, aber das ist ja eigentlich Wahnsinn. Vor allem, wenn man sich anguckt, wer sonst bei dieser WM spielt. Und ich will keinem Land das missgönnen, aber es ist einfach absurd, dass Italien da fehlt. Und dann ist eben bei mir der Gedanke fast schon naheliegend, es muss fast doch eigentlich auch so sein, dass auch dieser Verband so bräsig ist und vielleicht auch so ängstlich, ich weiß es nicht, so wie dieses Team manchmal spielt, aber ich kann es eben leider auch nicht genauer benennen und das ist auch für euch schwierig, das verstehe ich schon, weil wir arbeiten alle nicht da, zum Glück, möchte ich sagen. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, von dem ihr glaubt, das wäre jetzt noch wichtig gesagt zu werden, oder haben wir es geschafft, irgendwie ein Trauerflor um dieses Ausscheiden zu binden?
Ich bin nicht Carsten Fuß. Das wollte ich noch gesagt haben. Das ist vielleicht eine, dann kann man so das weinende Auge noch mit einem Lachen von gestern verbinden. Ich habe eine Unmenge an Nachrichten bekommen, dass ich parteiisch kommentiert hätte, und zwar für Bosnien. Und das waren meist Italiener. Und ich dachte mir, sag mal, also wenn du Italiener bist, dann hast du doch nicht Konferenz geguckt, sondern das Einzelspiel. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie Carsten meinen. Und ich habe Carsten davor schon getroffen. Ich sag mal so, er hat das kommen sehen als Zweckspessimist. Aber er war Christian, er war ja vom Hinspiel auch schon, vom Nordirland-Spiel schon sehr, sehr nervös. Und ja, wie das so manchmal ist, den Leuten gefällt halt nicht, wenn dann eine Mannschaft schlecht spielt und der Kommentator das sagt. Und Carsten hat es wohl sehr inbrünstig gesagt und die Leute sind alle bei mir gelandet.
Okay, gut. Also dann hätten wir das auch festgehalten. Ich habe mir eine Zusammenfassung angeguckt. Nee, ich sage jetzt einfach nicht, wer es war, aber der ganze Beitrag begann mit: Wer will es mehr? Italien oder Bosnien?
Ja, ich hab's gehört, Max, ja, ich hab's gehört. Da waren viele Sprachbilder dabei, ja. Ich würde noch gern einen Satz sagen, weil das finde ich halt wirklich einfach schade, dass jetzt solche Spiele, also nochmal, ich hätte gerne einfach diese Donnarummas, Bastonis, Tonalis, wow, das sind viele also gute Spieler.
Ohne WM-Spiel, das ist absurd.
Ich hätte die echt gerne gesehen, aber klar, ist kein Wunschkonzert, sie haben sich ja auch selbst in die Situation reingebracht. Ach so, stimmt, auf das wollte ich noch hinaus. Das Problem ist ja, dass die jetzt in so einer Negativspirale drin sind, was auch die nächsten Qualifikationen betrifft, dass das ja alles nicht besser wird. Also du verlierst jetzt wieder Punkte, bist ja nicht dabei. Das heißt, bei den nächsten Quali-Gruppen kriegst du wieder vermeintlich große Namen. Das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass du es wieder nicht direkt schaffst und dann landest du wieder in dieser Drucksituation. Glaubt ihr, in 4 Jahren ist der Druck kleiner, wenn es dann womöglich, wenn die Überschrift heißt, oh, die könnten jetzt zum 4. Mal die WM verpassen. Also das ist ja wirklich so ein kleiner, ja, so ein Negativkreislauf, aus dem es wirklich schwierig ist, rauszukommen. Max, ich glaube, wir hatten wir das in der Vorbereitung. Ich hatte es gar nicht mehr im Kopf. Damals, als es losging, war ja das Schweden-Ding ist ja dadurch entstanden, dass die Italiener in der WM-Quali Spanien zugelost bekommen haben. Mhm. Gegen Spanien würde ich jetzt mal sagen, wären auch in die Playoffs reingekommen.
Geworden. Genau, so. Alle wären Zweiter geworden und haben sich alle lustig gemacht über Italien. Das war auch
genau, so klassisch. Und dann kamen die halt da auch schon in diese Drucksituation, haben wir ja heute genug drüber geredet. Und das wird ja alles nicht besser jetzt durch diese Sachen. Du verlierst ja Punkte, du in all diesen FIFA- und UEFA-Ranglisten rutschst du wieder weiter zurück. Also es ist jetzt echt so ein kleiner Teufelskreislauf geworden. Und deswegen wollte ich nur als letzten Satz diese Norwegen-Gruppe. Ich würde mal sagen, in Europa, bis auf Spanien und Frankreich, selbst bei den Engländern mache ich schon Fragezeichen, weiß nicht, wer da alles diese Norwegen-Gruppe gewonnen hätte und dann womöglich jetzt auch in dieser Situation gelandet wäre, einfach in den Playoffs drin zu sein. Genau. Das meinte ich eben damit, das wird jetzt alles nicht besser werden. Im Gegenteil, das wird eher weiter so gehen, dass die Italiener wieder mit schlechten Punkten in eine schwierige Gruppe kommen, wieder in irgendwelche Drucksituationen kommen. Also ja, die nächste in 4 Jahren Spielergeneration sollte wieder ein breites Kreuz, glaube ich, mitbringen, weil ja, ich sehe da im Moment nicht den Weg, dass das alles sich, allein sozusagen dieser Qualifikationsweg, dass der sich jetzt erstmal erleichtert.
Weil du gerade Donnarumma gesagt hast auch, ne, sehr absurd. Debüt mit 17, erste WM frühestens mit 31.
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Es wäre irgendwie Torhüter bei Curaçao. Man sagt, was für ein Wunder, er darf noch eine WM spielen, bevor er in Rente geht. Ja. Aber gut, ich finde es auch ganz fantastisch, dass Mario hier wirklich alle Register zieht, um nochmal einen Dur-Akkord anzuschlagen und die Auflösung dann aber, die erfolgt in Moll. Da Christian uns nochmal schön, also es wird nicht besser. Ich wollte nur nochmal sagen, nee, das Ende ist nicht nur nah, sondern es wird auch noch schlimmer.
Die Grundvoraussetzungen, glaube ich, werden nicht einfacher, glaube darauf, was den Qualifikationsweg betrifft.
Wie immer hast du ja recht, Christian. Ich fand's
nein, es geht ja nicht. Lustig. Ich will ja nicht recht haben. Ich sage nur, der Punkt ist nur der, und vielleicht können wir das ja doch noch positiv mitnehmen. Und ich bleibe auch dabei. Ich sehe einige sehr spannende junge italienische Spieler. Glaube schon, dass die auch bald wieder eine WM spielen werden, aber ja. 4 Jahre.
Das wollte ich schon sowas sagen, wie bis in 4 Jahren dann, oder?
Ja, ist halt leider sehr lang, gell?
Ja, dann mal aber auch eine Sendung, wenn sich Italien qualifiziert. So, ich verspreche es jetzt hiermit, dass wir nicht immer nur so Katastrophensendungen machen. Also ich danke euch sehr, sehr herzlich. Es war sehr spontan. Es ist jetzt schon relativ spät. Wir haben alle einen langen, langen Tag hinter uns, beziehungsweise es sind ja fast schon mehrere Tage. Bei euch geht's ja auch schon länger, logischerweise seit dem Ausscheiden. Ich danke euch sehr, sehr herzlich. Mario Rieker von der Zone und natürlich vom Serie Amore Podcast. Danke dir, lieber Mario.
Sehr, sehr gerne, Max.
Und Christian Bernhard, den kennt ihr natürlich auch von der Zone. Und Christian, du bist ja auf dem Weg, der meist gebuchte Gast im Rasenfunk zu werden. Das ist jetzt deine 61. Teilnahme im Rasenfunk. Das ist verrückt.
Boah,
danke dir.
Das ist ja echt. Macher. Ja, danke. Ich sag danke, dass ich 61 Mal dabei sein durfte.
Du, das geht straight auf die 100 zu. Freue ich mich schon drauf. Muss ich mir mal überlegen, ob die Gäste irgendwas kriegen, wenn sie 100 erreichen. Naja, habe ich noch ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen. Also ich danke euch beiden und natürlich geht mein Dank auch an euch da draußen, denn ihr wisst ja, alles im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung in der Podcast-Beschreibung, der Videobeschreibung und auf rasenfunk.de, wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Jeder Betrag hilft und es geht eben auch an unsere Gäste. Also jeder Gast bekommt hier auch ein Gästehonorar und ihr habt ja hoffentlich mitbekommen, dass wir die jetzt auch jährlich immer um 3% erhöhen, dass da auch so eine gewisse Dynamik mit reinkommt. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Innozenz, bei Jürgen 1898, bei Fräulein Lisa, bei, das ist jetzt ein Zufall, bei Marco, der Italiener und bei Corby aus Muck. Sie alle haben sich auch registriert als Supportende und so konnte ich sie hier wirklich nach dem Zufallsprinzip rausgreifen. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Hört auch sehr gerne die anderen Folgen, die so erschienen sind. Also gerade die 3 Tribünengespräche der letzten 7 Tage möchte ich euch wirklich ans Ohr legen. Und ansonsten würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr diese Sendung hier weiter empfehlt. Denn ich glaube, so wie wir jetzt über das Ausscheiden gesprochen haben, also ich habe es noch nicht so woanders gehört. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt oder werdet gesund und bis bald wieder hier im Rasenfunk. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.